For nature.
For the ocean.
For people.
For animals.
Hallo liebe Sanusplanet Community, also mega cool, dass ihr heute wieder alle dabei seid. Heute habe ich zwei Gäste, zwei mega coole Gäste und Freunde von mir. Die liebe Katja Waldbutt und den Armin Untersteiner vom Verein Brembrasat. Und was die zwei noch machen ist, sie sind Inhaber der Karuna Schokolade, Karuna Chocolate. Hey ihr zwei, cool, dass ihr da seid.
Hallo.
Oh, freut uns.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, mega gerne. So, also wir drei, ich sage immer zwei, weil normal habe ich ja einen Gast. Wir drei kennen uns ja jetzt schon seit einigen Jahren. Und ich durfte euch auch in eurer, ja, bei Karuna Chocolate auch ein bisschen begleiten, filmisch. Ich durfte mal ein Video für euch machen und habe da auch kennengelernt, was ihr eigentlich so macht und was die Karuna Schokolade ist und wofür sie steht. Darüber sprechen wir gleich, aber zuerst habe ich mir gedacht, erzählen wir mal ganz kurz über euren Verein. Ihr habt einen Verein gegründet und zwar den Brembrasat. Könnt ihr uns ein bisschen erzählen, was dieser Verein genau ist und was ihr da eigentlich genau macht? Worum geht es denn da?
Gerne. Kann ich anfangen? Brembrasat bedeutet liebevolles Essen auf Sanskrit. Ich bin 2007 das erste Mal nach Indien gefahren und habe mich gleich in Land und Leute verliebt und habe gespürt, dass ich dort irgendwie zu Hause bin. Ich habe dann ein paar nette, junge deutsche Freunde kennengelernt, die schon längere Zeit in Indien waren, ich glaube schon ein Jahr circa. Und die hatten den großen Wunsch, Essen zu verteilen auf der Straße, weil in 2007 waren wirklich noch ganz viele Kinder auf der Straße und auch sonst Menschen auf der Straße, die in Armut gelebt haben. Mhm. Und dann war es so, ursprünglich, es war so eigentlich wirklich innerhalb von einem Monat. In einem Monat haben wir das dann angefangen.
Innerhalb eines Monats habt ihr das umgesetzt? Wow, das ist schnell.
Das war so die Idee, bei Ihnen war schon ein bisschen länger und wir waren dann einfach eine Gruppe junger Leute aus ganz Europa in einem Guesthaus, so Guesthaus und Ashram, war jetzt so gemischt und wir haben gesagt, ja wieso nicht, wieso versuchen wir das nicht? Und der Vorsteher von diesem Ashram, der hat gleich gesagt, oh, das ist eine wunderbare Idee. Meine Großeltern haben das bereits getan und ich möchte euch unterstützen. Ich werde euch immer einen Koch zur Verfügung stellen und Leute, die das Essen verteilen, aber das Geld, um die Nahrungsmittel zu kaufen, habe ich nicht. Mhm. Und dann haben wir so ausgemacht, dass das dann einfach unser Part wird, dass wir uns um das Geld für den Reis und für das Gemüse und so weiter kümmern. Und der Ashram sozusagen immer schaut, dass die Verteilung passiert. Wow. Und dann haben wir gesagt, eigentlich wäre es ja ganz schön, zu Weihnachten damit zu beginnen. Und deswegen haben wir am 25. Dezember 2007 damit begonnen, Essen auf der Straße zu verteilen. Und dieses Weihnachten werden es ja schon 14 Jahre. Und das erste Jahr haben wir nur einmal am Tag Essen verteilt und seit 13 Jahren verteilen wir zweimal am Tag Essen, einmal am Vormittag, also in der Früh und am Nachmittag. Und außer beim Lockdown, in Indien hatte ja auch einen ganz harten Lockdown letztes Jahr, da durften wir einige Wochen wirklich kein Essen verteilen. Sonst haben wir nie einen Tag ausgelassen. Und es ist wirklich ein ganz kleines Projekt, aber ich habe viele Menschen gesehen und begleiten dürfen. Immer, ich bin dann mehrere Jahre in Indien gelebt und immer wieder zum Projekt. Also ich habe auch gearbeitet in Indien, um einfach länger in der Nähe vom Projekt sein zu dürfen. Und ich habe wirklich gesehen, dass auch ein kleines Projekt kann für einige Menschen das Leben verändern. Weil dadurch, dass wir... Da waren zum Beispiel ein paar Familien, die auf der Straße gelebt haben, in der Nähe des Ashrams. Die sind jeden Tag gekommen. Und am Anfang waren die Kinder wirklich sehr schmutzig und teilweise auch so kränklich und mangelernährt. Und ich habe dann gesehen, dass sich diese Kinder, wie sich die erholt haben und dass die Eltern angefangen haben, die Kinder in die Schule zu schicken, weil es gibt dort auch eine Gratisschule für ganz arme Kinder, weil sie das Essen hatten, zweimal am Tag. Wow. Weil etwas, was uns sehr gefällt, ist, bei uns kommen jeden Tag einige Familien, also um die 200 Portionen an Essen, die wir ausgeben, also 200 bis 250 Portionen am Tag. Und viele kommen mit so einer kleinen Box. Und die füllen wir dann auf, dass sie das Essen auch mit nach Hause nehmen können. Und da habe ich wirklich einige Kinder gesehen, die durch dieses kleine Projekt durften sie die Schule besuchen.
Das ist mega.
Diese Kinder hat sich das Leben wirklich verändert. Die durften vom Betteln von der Straße in die Schule gehen. Und ich bin mir sicher, dass sich die Zukunft von diesen Kindern auch ganz dramatisch verbessert hat.
Mega cool, Katja, danke schön. Das Coole ist einfach, oder das Krasse ist, dass viele Menschen, glaube ich, einfach bei uns besonders, die diese Situation einfach nicht kennen, wie das, bei uns ist es nicht so typisch, dass so viele Menschen auf der Straße leben und einfach nichts zum Essen haben. Es gibt auch bei uns hier harte Fälle, aber also so schlimm wie in Indien ist es bei uns absolut nicht. Und ich glaube, viele Leute wissen nicht, dass wenn sie zum Beispiel, dass diese Menschen, die nichts zum Essen haben, dass die teilweise eben auch ihre Kinder auf die Straße schicken zum Arbeiten, damit sie überhaupt irgendwas an Essen, an Geld reinkriegen, damit die Familie eben was zum Essen kaufen kann damit. Also, dass die Kinder dann wieder auch in die Kinderarbeit reinkommen, weil sie reingeschoben werden, weil die Familien keine Chance sonst sehen, oder? Das ist, glaube ich, eines der großen Themen. Es geht nicht nur, sagen wir es mal unter Anführungszeichen, nicht nur um das Essen, es geht um so viel mehr. Und genau. Deswegen ist es mega schön, was ihr da macht.
Es gibt auch ganz noch einen Punkt. Ich lese gerade ein sehr spannendes Buch, das heißt Poor Economics und ist von einem Inder geschrieben und einer Schweizerin, glaube ich. Und die fassen dort der Untertitel ist Für ein neues Verständnis von Armut. Und das ist so interessant, weil sie kommen da wirklich mit ganz vielen Untersuchungen zwischen Indien und Afrika einfach, wo Armut herrscht. Und sie untersuchen aber, zum Beispiel, wieso werden die Kinder nicht in die Schule geschickt und mit welchen Projekten kommen die Kinder in die Schule? Und da kommt auch ziemlich klar raus, dass einfach ein großer Aspekt ist einfach das Essen, der Zugang zum Essen. Wenn es Schulen gibt, wo zum Beispiel dann ein gratis Essen dazu gesponsert wird, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass ein Kind einfach in die Schule kommt. Und das ist wirklich ein sehr interessantes Buch zum Lesen.
Was ich noch dazu sagen wollte, das ganze Projekt ist ja auch so philosophisch gesehen, da kann jeder Essen holen. Also es wird auch nicht geschaut, hat er was oder hat er nichts. Es ist wirklich bedingungslos. Es war für uns auch immer eine Übung, dass wir sagen, wir knüpfen das nicht daran, dass jetzt jemand bewusst arm sein muss, um hier essen zu dürfen, sondern dass man diesen Akt des Gebens bedingungslos ohne Bedingungen praktisch ausführen. Und das ist, hat auch ganz was Schönes, dieser Aspekt von Barmherzigkeit. Wobei wir fühlen uns nicht so, dass wir da großartig was geben oder unser Ego füttern damit, sondern wir haben ganz, ganz viel erhalten in Indien und das war noch eine kleine Möglichkeit, etwas zurückzugeben. So hat das Ganze angefangen. Es hat so bis jetzt auch eine Eigendynamik. Wir haben auch sehr viel Unterstützung in Indien selbst. Also wir sind Inder, auch Inder Ausland, also im westlichen Ausland, die das Projekt unterstützen. Und es ist ein Freundeskreis, der inzwischen global gespannt ist. Also es sind viele verschiedene Leute, die aktiv sich daran beteiligen, finanzielle Mittel aufzutreiben. Und das Ganze ist ja wirklich sehr klein. Also wir sprechen eher von dem Rahmen von maximal 20.000 Euro jährliche Kosten. Also das ist sehr, sehr überschaubar. Deswegen,
aber das ist mega schön, auch weil ich glaube, dass bei uns können wir mit zum Beispiel 20.000 Euro nicht so viel Essen verteilen wie in Indien zum Beispiel. In Afrika, Indien gibt es ja logischerweise auch die Möglichkeit, dass das Essen auch günstiger ist. Und dann kann man noch mehr Menschen damit helfen als bei uns hier, weil man es jetzt nur vom finanziellen Aspekt her betrachtet, glaube ich. Ja. Wie habt ihr denn, also ihr habt von Anfang an, wie vor angefangen, schon gleich mit 200, 250 Menschen und es war immer, habt ihr immer versucht, so durchzuziehen?
Es war eigentlich so, dass es, wie Katja vorhin erwähnt hat, ursprünglich wurde einmal am Tag gekocht und das dann verteilt. Sprich, das war damals noch weniger als die Hälfte. Mhm. Und nach etwa einem Jahr kam der Gedanke, das auszuweiten, dass man zweimal täglich das Essen verteilt, also früh, Vormittag und dann am Abend nochmal. Mhm. Und um auch andere Menschen zu erreichen und auch sozusagen die Menge ein bisschen aufzustocken, weil auch die finanziellen Mittel irgendwo möglich war, aufzutreiben. Und von da an ist es jetzt stetig ein kleines bisschen gewachsen, aber es hat sich so mehr oder weniger eingependelt auf 200 bis 250 Portionen Essen am Tag. Mhm. Und je nach Saison und je nach finanziellen Mitteln gibt es verschiedene Art von Essen. Zu manchen Zeiten gibt es einfach einen Kitscheri, das ist ein Linsengemüseeintopf. Das ist praktisch ein recht ausgewogenes Menü. Ein Gericht, ein Eintopf, wo alles ein bisschen drinnen ist. Von Kohlenhydrate über Gemüse, über Proteine durch die Linsen. Und an manchen Tagen oder zu manchen Zeiten gibt es auch wirklich ein kleines Menü, wo praktisch ein Gemüsegericht, ein Fladenbrot und dann irgendeine Süßspeise, wo dann alles zusammen serviert wird. Oder im heißen Sommer manchmal auch
Gemüse. Eigentlich seit einem Jahr haben wir haben geschaut, am Anfang war es wirklich das Essen viel einfacher von der Zusammenstellung. Und seit ein bisschen mehr wie einem Jahr, seit September letzten Jahres, ist eigentlich immer in der Früh ein ganzes Essen mit Fladenbrot und ein Gemüse, Linsen und eine Süßigkeit. Und am Nachmittag haben wir normalerweise das Kitscheri, also diesen Linseneintopf. So ist es auch für die Familien viel. Wir haben ja wirklich viele, die regelmäßig kommen. Also ich würde sagen, die Hälfte von den Menschen, die kommen zum Essen, die kommen jeden Tag oder fast jeden Tag. Und so ist es für sie auch ein bisschen mehr Abwechslung. Einmal gibt es halt diese Linsen und einmal gibt es das Gemüse und dann haben sie doch mehr Abwechslung. Mhm. Und das kostet natürlich mehr. Also wir haben gesagt, wir wollen nicht unbedingt nur die Zahl steigern von Menschen, die wir erreichen, sondern wir möchten auch die Qualität steigern.
Ja. Was wir schon beobachten konnten, dass die Preise der Lebensmittel in Indien ja wirklich explodiert sind.
Ja.
Also von
letzten Jahr noch?
Ja, in den letzten 5 Jahren.
Okay.
Da hat man den größten Anstieg an Preis, also Lebensmittelpreise. Zum Beispiel hat sich der Preis von Kartoffeln in den letzten 5 Jahren wahrscheinlich vervierfacht.
Wow. Von den meisten Gemüse übrigens.
Warum das? Weil es ist extrem. Habt ihr da auch eine Antwort, warum das so ist? Warum gerade genau in Indien so die Preise so stark steigen? Weil es passiert bei uns ja gar nicht.
Das ist so viel. Wir haben da schon versucht, ein bisschen rauszufinden. So ganz genau schlüssige Antworten haben wir nicht, aber das hängt sicher auch mit Indien, die Wirtschaft wächst. Das Land macht Riesensprünge. Mhm. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird übrigens immer größer. Aber man sieht halt, dass das reiche Indien extrem schnell reicher wird und da auch der Bedarf an Nahrungsmitteln und so weiter steigt. Und, wir führen das schon darauf zurück, dass der Lebensstandard generell steigt und dadurch auch die Preise nach oben schießen.
Und trotzdem muss man sagen, auch wenn die Bauern jetzt den vierfachen Preis von den Kartoffeln bekommen, die Bauern in Indien sind wirklich an der untersten Linie. Also die Bauern in Indien haben es sehr schwer. In Indien ein großes Problem ist, was das Land angeht. Also das sind große Großgrundbesitzer und viele Bauern haben in den letzten Jahren das Land verloren an diese Großgrundbesitzer. Mhm. Weil früher da war ja nichts aufgeschrieben. Da war ja einfach nur, das war einfach das Land von dem. Und besonders die ganzen Ureinwohner, die Tribals in Indien, die sind ja, die meisten oder ganz viele sind ja können überhaupt nicht schreiben oder lesen. Aber die wohnen in Gegenden und das war alles einfach ganz klar, wem gehört welches Land. Und für große Konzerne ist es halt viel leichter, solchen Menschen das Land zu nehmen für riesige Projekte.
Ja, wenn es kein Papier gibt, wo genau draufsteht, das gehört bis dahin dem Menschen, dann kann es schnell ausgenutzt werden. Das ist ein Punkt von denen, wo ich mir echt manchmal denke, wir unterschätzen, was Bildung bedeutet, was die Möglichkeit auf Wissen oder auf Lernen bedeutet, weil wenn arme Menschen jetzt nicht in die Schule gehen können, weil sie es sich nicht leisten können, dann haben sie danach auch nicht die Möglichkeit zu rechnen, Kopf zu rechnen, zu wissen, ja, okay, das Land gehört aber mir und wenn ich es verkaufen möchte, dann kostet es so und so viel. Weil dann können die Leute, die es wirklich gerne ausnutzen wollen, und es gibt leider halt Menschen, die das machen, die können das auch dementsprechend machen, einfach ausnutzen und sagen, na, da kriegst du nicht mehr als das und das. Und vielleicht haben die Leute, denen es gehört, das Land, dann nicht das Wissen, wie sie damit verhandeln, wie sie damit umgehen. Und deswegen, glaube ich, ist das Schulbildung oder die Möglichkeit auf Lernen einfach auch so wichtig. Es hat nicht nur mit der persönlichen Bildung zu tun, sondern eben auch mit solchen Themen. Sonst wird einem teilweise sogar noch mehr genommen, als man ja eh schon nicht hat, sagen wir es mal.
und dazu, ich muss jetzt zugeben, ich bin jetzt nicht die Expertin dafür, aber ich habe einige Artikel gelesen, wo steht, dass sich die Böden sehr verschlechtert haben in Indien. Und das führt natürlich zu der logischen Schlussfolgerung, dass das für die Bauern schlecht ist, wenn die Böden schlecht sind. Ja. Und es gibt jetzt schon viele große Projekte und einige wirklich hoch angesehene Inder, die da ganz aktiv eine neue bisschen Agrarreform machen wollen in Indien. Und ich hoffe auch, dass wirklich die Zukunft der Bauern wieder besser ausschaut in Indien, weil die Gegenden, wo ganz viel Landwirtschaft ist, das sind mittlerweile im Moment in Indien die ärmsten Gegenden.
Ich denke, vielleicht mit einem Grund auch von Preissteigerungen und erhöhtem Bedarf und so weiter. Früher waren das ja ganz viele regionale kleine Kreisläufe, das heißt, die Bauern haben vor Ort das Land versorgt. Inzwischen wird ja auch in Indien viel importiert und viel quer durch das Land gekarrt. Mhm. Wenn man sich da mal die Infrastruktur anschaut und vor allem die Problematik der Temperaturen, laut einer Studie verdirbt ein Drittel der Lebensmittel in Indien aufgrund der Transportstruktur, der Hitze und so weiter.
Ein Drittel, das ist einfach ein Drittel, Wahnsinn.
Ja, weil wir praktisch teilweise haben wir ja 40, 50 Grad in Indien, in manchen Gegenden, zu manchen Jahreszeiten. Und wenn da natürlich Lebensmittel umgekehrt werden, da verdirbt man.
Ja. Ich war ja 2018 in Indien, um meinen Dokumentarfilm dort auch zu starten. Und da habe ich zum Beispiel auch die Vandana Shiva kennengelernt. Und da war ich in Rishikesh und habe sie eben, oder Dehradun, wo sie eben die Navdanya, diese Schule hat, wo sie auch Menschen ausbilden wegen biologischer Permakultur, hauptsächlich. Und da, das war so spannend oder so krass auch zu hören, wie viele Bauern sich das Leben nehmen an jedem einzelnen Tag in Indien, weil sie einfach auch von Monsanto, von Firmen wie Monsanto zum Beispiel, einfach, weil sie keine Chance haben. Die Samen, die sie bekommen und die sie erhalten da, die sind einfach nichts mehr wert im nächsten Jahr. Und das ist wirklich Wahnsinn, was da passiert. Sie können also ihre eigenen Samen nicht beibehalten und müssen jedes Jahr Monsanto kaufen. Und das sind Sachen, wo ich mir echt denke, wir müssen was ändern. Ich mag das Wort müssen nicht. Ich mag es eigentlich nicht so gern. Ich versuche es aus meinem Wortschatz zu streichen. Aber einige Dinge, die müssen halt einfach passieren, weil wir dürfen so nicht weitermachen. Da müssen wir echt als Menschheit zusammenhalten. Deswegen finde ich es umso schöner, dass es so Menschen wie euch gibt, die sich so stark einsetzen. Also danke dafür, das finde ich super cool. Ja. Habt ihr da eine Geschichte dazu? Habt ihr irgendwas vom Prem Prasad, eine Geschichte, die ihr gerne teilen möchtet? Ein Erlebnis, das ihr mal hattet mit jemandem? Vielleicht jemand, der extrem dankbar war oder irgendwie eine schöne Geschichte, die euch gerade so
einfällt? Ja, bei mir ist, also ich habe so zwei Erfahrungen gemacht, die wirklich ganz tief in mein Herz drinnen sind. Eines ist, eine alte Frau hat auf der Straße gewohnt, ganz lange, bis zu ihrem Tod. Und sie ist vom ersten Tag angekommen. Sie ist dann wirklich, zuerst war sie ein bisschen weiter weg, dann hat sie ihre, sie hat so eine alte Baracke, die Freunde aus Deutschland, die das auch gestartet haben, Prem Prasad, die haben ihr geholfen, die Ziegel dann in der Nähe von uns, so die Baracke aufzubauen, damit sie näher bei uns ist. Das war so eine herzliche alte Dame. Und sie ist jeden Tag gekommen und sie hat immer gelacht. Sie hatte keine Zähne mehr drinnen. Wir konnten alle gar nicht schätzen, wie alt sie eigentlich ist, weil sie hat uralt ausgeschaut, aber keine Ahnung. Sie war auf jeden Fall eine von diesen Witwen, die nach Vrindavan gekommen ist. Und dann ist sie, war es immer so ganz herzlich, wenn sie gekommen ist. Und dann bin ich einmal bei ihrem Haus, bei ihrer Baracke, wirklich nur eine Baracke, da waren einfach Ziegel und so ein eine Plastikplane als Dach. Und dann gehe ich einfach einmal so vorbei, weil ich in die Stadt musste. Und dann nimmt sie mich an der Hand und hat gesagt, also ich kann den Sinn sagen, aber ich kann das nicht wortwörtlich in Hindi sagen, aber sie hat halt zu mir so in Hindi gesagt, komm jetzt mit, du kommst jetzt mit mir mit. Und ich so, okay. Bin dann mitgegangen und dann hat sie mir einen Stuhl angeboten, das waren drei Ziegel aufeinander gestellt, in ihrer Baracke. Und dann hat sie mir so ein kleines Teller gegeben, aus Blättern gemacht, und darin waren ein paar so, einfach nur ein Stückchen Kokosnuss. Und dann hat sie gesagt, du schenkst mir jeden Tag Essen, jetzt einmal möchte ich dir auch Essen schenken, wenn ich eins habe. Und sie hat das von jemand geschenkt bekommen und das hat sie dann mit mir geteilt. Und das war so schön für mich, einfach diese Verbundenheit. Ich habe so eine tiefe Verbundenheit gespürt mit dieser Frau. Und irgendwie, es gab noch eine andere ähnliche Erfahrung, wo ich einfach erleben durfte, dass wir Menschen in unserer Essenz sind wir alle gleich. Wir haben die gleichen Wünsche, wir haben die gleichen Gefühle. Wir möchten glücklich sein und wir wünschen uns und unserer Familie und eigentlich allen das Gute. Ich habe einfach gesehen, dass in jedem ist einfach das Gute. Das ist die Essenz von uns Menschen. Und wenn wir uns so miteinander verbinden, dann ist jede Begegnung eine riesengroße Bereicherung.
War schön. Ja, ich glaube auch, ich habe auch einige solche Geschichten zwischendurch mal erlebt, wenn man, ich glaube halt, was bei mir immer rauskommt, ist, wenn wir geben, dann kriegen wir so viel zurück. Ich habe sogar auf eurer Facebook-Seite heute kurz nachgeschaut und habe gesehen, da steht ganz oben beim Foto auch, geben heißt lieben.
Genau.
Glaube ich, gell, steht, geben heißt lieben. Ich glaube, das ist, was wir Menschen echt lernen dürfen, weil manchmal erwarten wir so viele Dinge zurück. Ja, ich gebe so viel, ich muss doch was zurückkriegen. Wir erwarten so viel. Und unsere Erwartungen sind manchmal so riesig hoch. Aber eigentlich, wir kriegen immer was zurück. Wir kriegen es halt nicht immer auf die gleiche Art und Weise, wie wir es uns vielleicht vorstellen oder eben erwarten. Aber es kommt immer was zurück. Und das ist das so Schöne dran. Und wenn wir das einfach anfangen, laufen zu lassen im Flow, dann gibt es eigentlich was nichts Schöneres als das Geben. Das finde ich immer schön.
Geben ist schon so eigentlich eine Ausdrucksform von Lieben. Und das haben wir halt auch so erfahren dürfen mit dem Projekt Prem Prasad. Das ist wirklich, und was gibt es Schöneres als zu lieben?
Ihr habt wahrscheinlich in dieser Zeit, in der ich begonnen habe, auch an diesem Projekt und an diesem Verein zu arbeiten, da seid ihr wahrscheinlich auch immens daran gewachsen selbst, oder? Also ihr zwei persönlich daran gewachsen auch,
ja,
oder?
Ja, ich denke, das schon, ja. Absolut. Ja, ja, man hat auch dann, jetzt sage ich mal, als Verein dann die gewissen Challenges, sagen wir mal, finanziellen Aspekte und das Ganze managen und auch koordinieren aus der Ferne, auch vor Ort, wenn man da war. Mhm. Da konnte man ganz viel lernen und ständig tolle Begegnungen, absolut.
Mega cool. Mai, ich finde es einfach schön. Danke, dass ihr das macht. Wie kann man denn den Verein unterstützen? Können die Leute, die heute da zuhören gerade, können die da unterstützen? Wie geht das? Was können die denn tun? Wahrscheinlich irgendwie spenden, denke ich mal. Ihr habt sicher ein Spendenkonto.
Ja, wir haben ja 2007 angefangen und haben das wirklich so im Freundes- und Familienkreis gestartet und haben dann aber gesehen, dass es einfach gut ist, wenn wir einen Verein gründen. Wir haben jetzt in Südtirol einen Verein gegründet, 2010 schon, und sind auch im Landesverzeichnis eingetragen, der Provinz Bozen, und können deshalb Spendenquittungen ausstellen. Wir haben ein Spendenkonto und das Einfachste ist wirklich, eine Spende auf dem Vereinskonto zu erhalten. Das ist für uns das.
Wobei ich erwähnen muss, die Spendenquittungen fiskalisch sind natürlich nur für Italien gültig. Also,
das ist ein Onlus-Verein.
Das heißt, in Italien, wenn jemand in Italien spendet, dann können wir eine Quittung ausstellen und der kann das dann auch steuerlich absetzen. Aber natürlich für jemand aus Österreich oder Deutschland funktioniert das nicht.
In Deutschland haben wir einen Freund, der gesagt hat, also ich weiß nicht, ob es schon nächstes Jahr passiert, aber wir haben einen Freund, der auch schon wirklich langes dabei ist, für Prem Prasad aktiv ist, und der möchte in Deutschland einen Verein gründen für Prem Prasad, um einfach die Spenden in Deutschland auch sammeln zu können.
Ja, mega cool. Ich finde, viele Menschen, wenn es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man 1.000 Euro spendet, dann ist es logisch praktisch, wenn man das kann von der Steuer abschreiben. Wenn es jetzt 50 Euro sind, dann glaube ich, ehrlich gesagt persönlich, brauche ich jetzt keine Bescheinigung für mich, die 50 Euro von der Steuer. Also ich spende ja nicht, um das von der Steuer wegzunehmen, ich persönlich, aber logisch, wenn es jetzt um mehr Geld geht, dann ist klar, dann möchte man schon eine Bescheinigung. Also das ist eine mega coole Idee, dass ihr das in Deutschland sozusagen dann auch einen Sitz habt, dass man das so machen kann. Sehr cool. Also alle, die zuhören, wenn ihr in Italien seid und wenn ihr abschreiben wollt, dann könnt ihr das hier machen. Wenn ihr nicht in Italien seid, dann spendet trotzdem was, bei mir kommt vor. Wir haben alle so viele Dinge und wir haben so viel, uns geht es eigentlich so gut. Ich glaube, 10 Euro tut keinem weh. Jetzt zur Weihnachtszeit ist es ein bisschen klischeehaft zu sagen, hey, zu Weihnachten spenden, aber ich glaube, man kann wirklich, also die meisten von uns können 10 Euro abgeben und 10 Euro tun keinem weh. Und wenn 1.000 Leute 10 Euro spenden, dann ist das ein Haufen Geld. Wir können so viel Gutes tun.
Ja, was uns wichtig ist, auf jeden Fall zu erwähnen, weil man ja immer auch öfters hört, ja, wie ist das da mit Administrationskosten und so weiter. Also wir sind so ein kleiner Verein. Wir sind praktisch ein Haufen von Freunden, die das Ganze den Laden schmeißen. Und wir haben bewusst keinen Steuerberater, weil wir auch keine Rechnungen ausstellen. Wir stellen nur Spendenquittungen aus und machen alles auf Spendenbasis. Also wenn wir auch mal ein paar Flyer drucken oder so, dann lassen wir uns das von jemand spenden. Mhm. Sozusagen haben wir keine Rechnungen ein- und ausgehen, können uns dadurch den Steuerberater sparen und haben quasi null Administrationskosten. Das heißt, es ist auch nur möglich, weil wir so klein sind und weil halt dieser Haufen von Freunden das bisschen Zeit, das dann jeder investiert, das macht dann jeder freiwillig und da gibt es keine Vergütung in dem Sinn.
Genau, und wenn man Mitglied ist, dann zahlt man halt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 25 Euro. Und mit diesen Sachen, also zum Beispiel eine Fixkoste, die wir haben, ist schon ein bisschen Bank, was zahlen wir für die Bank und auch für die Homepage. Mhm. Und das sind 250 Euro im Jahr. Und mit Mitgliedsbeiträgen können wir schon den Großteil irgendwie von dem decken. Da schauen wir halt dann einfach so. Oder wir haben ein paar Freunde, die uns manchmal genau für diese Gründe einfach ein Geld spenden und sagen, das ist jetzt mal für die Kosten vom Verein. Und so können wir eigentlich alle Spenden, die wir bekommen, wirklich direkt in die Essensverteilung geben. Und auch wenn jemand von uns nach Indien fährt, dann ist das natürlich, das zahlt jeder aus der eigenen Tasche, weil das, deshalb haben wir auch immer gesagt, wir möchten so klein bleiben, auch administrativ klein bleiben, damit wir uns da einfach den großen bürokratischen Aufwand nicht haben. Ja.
Natürlich, eigentlich ist es ganz logisch, oder wenn der Apparat größer ist und dann Gehälter im Spiel sind und administrative Kosten, die müssen ja auch bezahlt werden.
Genau.
Dann ist in der Regel halt so, dass Teil der Spenden natürlich dafür verwendet werden muss, weil sonst kann der ganze Apparat ja nicht am Leben bleiben. Aber wir werden eben das dadurch, dass wir so klein sind.
Ja, genau. Hey, was sagt denn ihr zwei zu den Leuten, weil ich höre immer wieder von Leuten, die mir sagen, hey, du alleine kannst da nichts ändern. Was würdet ihr denn zu den Leuten sagen, die sowas sagen? Was ist denn eure Antwort drauf? Das wundert mich immer. Bei den Leuten, die sich so stark einsetzen, sieht man ja automatisch, dass sie alleine schon viel verändern. Was ist denn eure Antwort drauf?
Ja, jeder allein verändert die Welt, oder? Ganz viele zusammen macht dann ganz viel. Na, absolut, es kann jeder aktiv sein im Kleinen, absolut. Und ja, jede Aktion macht eine Veränderung, ganz sicher. Mhm. Wenn man in diese apathische Haltung geht, dass ich kann eh nichts machen und sich jeder das denkt, dann verändert sich auch nichts.
Das Problem ist, von mir aus gesehen, wenn man sagt, ich kann eh nichts machen, man tut ja sowieso etwas. Man kauft ja sowieso Sachen ein. Man konsumiert ja sowieso. Aber diejenigen, die sagen, ich kann eh nichts machen, machen halt schon trotzdem viel. Aber auf wessen Kosten? Das ist das Problem. Von mir aus gesehen, es gibt niemand, der nichts macht. Jeder macht, jeder ist aktiv. Jeden Tag, wir sind jeden Tag aktiv. Und da hängt es von uns ab, wie will ich aktiv sein? Was möchte ich unterstützen? Und
genau,
ich
glaub, auch wenn man jetzt.
Auch wenn man meint, ich mache nichts, mache ich trotzdem was.
Es ist ja schon die Entscheidung, was kaufe ich und was konsumiere ich. Das allein macht ja schon einen Unterschied, oder?
Einen Riesenunterschied sogar.
Ja. Da kommen wir jetzt aufs nächste Thema. Da kommen wir jetzt auf eure Schokolade zu sprechen. ihr seid ja Inhaber von der Karuna Chocolate. Erklärt mal ganz kurz, wofür die Karuna Chocolate eigentlich steht. Weil die für mich, das ist eigentlich ganz ehrlich, und ich schleim hier jetzt nicht rum, das ist die beste Schokolade, die ich kenne. Ich kann einfach nur allen Leuten erraten, diese Karuna Chocolate mal zu probieren. Da gibt es so viele tolle verschiedene Varianten und verschiedene Geschmäcker. Das ist einfach Wahnsinn. Aber wofür steht Karuna Schokolade? Weil da sind so viele tolle Sachen dahinter. Erzählt mal kurz.
Karuna Chocolate ist praktisch, wir sind ein kleiner Familienbetrieb, also meine Frau und ich, wir schmeißen den Laden. Wir stellen Schokolade her vom Rohstoff, das heißt, wir kaufen Premium-Edelkakaos und tun das selber verarbeiten bis zum fertigen Produkt. Das ist eigentlich die Ausnahme, weil 95% des Kakaos global gesehen ist sogenannter Industriekakao oder Konsumkakao. Vielfach kommt er aus Afrika, also 65% der Weltproduktion kommt aus Elfenbeinküste und Ghana, mit jede Menge Problemen, Korruption, schlechte Bezahlung, Kinderarbeit und so weiter. Und qualitativ ist es auch in der Regel kein hochwertiger Kakao. so ein kleiner Betrieb wie wir, die mit Edel-Premium-Kakao verarbeiten, also da geht es um Ethik, um faire Bezahlung der Bauern, das übersteigt die Fairtrade-Standards bei weitem. Und Sensorik. Diese Kakaos sind meistens alte Sorten, hocharomatische Kakaos. Da hat man dann plötzlich Aromen in der Schokolade. Das kann man mit einem Industrieprodukt gar nicht vergleichen. Plus ist es handwerklich hergestellt und eben nicht industriell. Das ist sozusagen ein ganz anderes Paar Schuhe als jetzt die Supermarkt-Schokolade. Und wir sind halt eine kleine Handwerk-Manufaktur und stellen pure Schokoladen her, aromatisierte Schokoladen und auch ein paar so weiße Kakaobutterprodukte, so weiße Fruchtschokoladen, Haselnusscreme und ein paar andere Produkte. Auf jeden Fall, es geht um Qualität, um Ethik und um ein sehr, sehr hochwertiges Genussmittel.
Vielleicht darf ich dazu gleich noch was sagen, weil unser Name Karuna kommt auch aus dem Sanskrit und bedeutet Barmherzigkeit. Und das ist uns halt oder ist uns einfach vorgekommen. Im Grunde ist meine Überzeugung, dass alles, was wir tun, können wir mit Liebe machen, können wir so machen, dass andere Menschen respektiert werden für ihren Beitrag, weil wir sind ja alle voneinander abhängig. Wir können ja eigentlich nichts machen ohne jemand anderen. Das heißt, wir Menschen, wir sind alle irgendwo vernetzt. Aber wie will ich diese Vernetzung machen? Soll sie auf Respekt, Toleranz, Liebe basieren oder soll sie auf Macht, Unterdrückung, Ausbeutung basieren? Also das ist unsere Entscheidung. Ich habe ja eine Ausbildung zu internationaler Friedensarbeit auch gemacht und für mich war es ein schöner Wechsel dann in die Schokoladenmanufaktur, das mit meinem Mann Armin zu machen, weil mir vorgekommen ist, wow, das ist auch Friedensarbeit. Eine andere Art, aber diese Werte von Frieden, Liebe, Respekt, das kann ich in jedem Beruf umsetzen. Und ja.
Mega schön. Hey, Leute, die gerade zuhören, ess doch mal Schokolade für den Frieden.
Ja. Da gibt es auch nicht nur uns, es gibt mittlerweile viele kleine Manufakturen. Also wenn man ein bisschen googelt, Bean to Bar heißt diese Szene, von der Bohne zur Tafel. Es gibt wirklich in Deutschland, Österreich, Schweiz, es gibt überall tolle Schokoladenhersteller, die ethisch arbeiten. Und die Schokolade, das ist auch wirklich, wenn man so eine solche Schokolade dann kostet, dann ist es ganz wichtig, die zu lutschen und nicht zu kauen. Aber es schmeckt wirklich ganz anders als eine Industrieschokolade vom Supermarkt.
Ja, also man spricht in der Szene oder auch Beobachter bezeichnen sowas ein bisschen als die Schokoladenrevolution, weil das, was vor ein paar Jahren beim Kaffee passiert ist und vielleicht auch viel früher beim Wein, dass es einfach plötzlich eine andere Herangehensweise an die Verarbeitung gibt, eine andere Qualität und das dann auch dementsprechend geschätzt wird. Also Spezialitäten, Kaffee ist ja inzwischen ein Begriff, wo einfach hochwertige Kaffees serviert werden oder im Weinbereich, Südtirol ist ein ausgesprochenes Weinland mit einem ganz hohen Standard an Qualität. Die haben wahrscheinlich so den Boden bereitet und passiert jetzt was Ähnliches im Schokoladebereich auch, dass die Leute wissen wollen, wo kommt das her, wer steckt da dahinter, was steckt da dahinter, Transparenz, die Ethik, die Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe und vor allem die Qualität, dass man einfach weggeht von diesem Massenindustrieprodukt, das relativ langweilig schmecken kann, hin zu was.
Ich habe schon gesehen, bei euch ist ja auch gar nicht so viel Zucker drin, also eigentlich recht wenig, 20% meistens, manchmal 30 vielleicht oder so. Oder?
Ja, also es hängt von der Rezeptur ab, aber so im Schnitt 20-30% Zucker. Genau. Wenn wir jetzt einen richtig hochwertigen Kakao haben, der gut verarbeitet ist, also nicht alles kaputt geröstet wird, dann haben wir einfach einen sehr hohen Anteil an antioxidativ wirkenden Stoffen in der Schokolade. Ja, es ist eigentlich dunkle Schokolade. Wäre ein gesundes Lebensmittel, das dann auch manche Ärzte so empfehlen für Herz, Gefäß, Arterien und so weiter. Und es sind jede Menge tolle Inhaltsstoffe in Kakao. Also Kakao ist ein absolutes Superfood.
Ja, voll. Und deswegen wollte ich euch heute auch mal vorstellen, erstens wegen dem Verein, aber zweitens auch, weil ihr eben auch ein ethisches Produkt herstellt, das erstens Spaß macht beim Essen, zweitens es einfach mega lecker schmeckt und drittens, wo einfach Menschen sehen, hey, es geht auch anders. Weil einfach, ich weiß nicht genau, wie viel Prozentanteil der Schokolade heutzutage, die man kaufen kann, nicht auf Fairness basiert und nicht ethisch ist und einfach richtig schlecht ist. Nicht nur für die Umwelt, sondern für die Menschen, für die Tiere genauso. Und ich denke mir halt, wenn wir schon von Fairness und von einer besseren und solidarischen Welt sprechen, ja dann bitte kauft doch Produkte, die dies auch so meinen. Und die nicht nur irgendwo nach außen so darstellen, Nachhaltigkeit ist unser Ding und dann Zeug machen, was einfach nicht fair und nicht okay ist. Also Leute, schaut euch die Schokolade an, Karuna Chocolate, da gibt es so viele coole, leckere Sorten, das ist Wahnsinn. Also ich bin total verliebt in die Schokolade, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. So, ihr zwei, ich glaube, wir sind so langsam schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Habt ihr noch etwas, was ihr ganz gerne teilen möchtet mit der ganzen Community heute? Euer Abschluss, möchtet ihr noch was mit der Community teilen, noch was sagen?
Ich habe eine Sache und ich glaube, das ist etwas, was ich bei dir so schätze, Maggie. Und zwar einfach diese Message von mach einfach und fang einfach an, mach einen Schritt, wo es dir am leichtesten fällt und der nächste Schritt dann kommt von alleine. Und auch nicht diesen Druck zu haben, gleich 100% geben zu müssen, sondern es fängt bei 1% an. Und schon 1% ist super. 1% ist mehr wie 0. Und das möchte ich eigentlich ein bisschen, diese Message möchte ich sagen, dass wir uns freuen sollen für jedes Mal, wenn wir eine gute Entscheidung getroffen haben, gerade auch beim Konsum. Wir sind ja vor Weihnachten. Ich denke mir, da ist es auch so wichtig, wenn wir es schaffen, dass einige von unseren Geschenken fair sind, dann ist wirklich viel gemacht. Weil wenn wir alle drauf, wir müssen nicht, ich glaube, eben diesen Druck möchte ich ein bisschen nehmen. Es muss nicht 100% sein. Es sind, wir haben ein Kind und dieses Kind wünscht sich natürlich Lego und solche Geschenke, aber es kann ja ein Teil kann etwas sein, was ihm wirklich total gut gefällt und ein Teil kann etwas sein, der auch wirklich fair ist. Also einfach diesen Druck zu nehmen und zu versuchen, dass wir da immer mehr ins Faire kommen und je größer unsere Nachfrage ist, desto größer wird auch das Angebot kommen.
Total. Katja hat das Richtige vorhin gesagt, wir sind ein gutes Beispiel dafür, dass man wir haben ein paar Mal neue Sachen oder neue Projekte angefangen, wo wir keine Ahnung von hatten. Und wenn man da aufmerksam ist, ein bisschen und die Leidenschaft mitbringt, dann kann man alles lernen und in allem gut werden. Also es geht eigentlich um die Aktion, um das zu versuchen, um einfach zu machen.
Genau.
Das ist eine gute Botschaft.
Zwei mega schöne Botschaften, Dankeschön. Ich denke mir auch, es geht viel mehr um Achtsamkeit. Wenn wir ein Stück Schokolade essen und das dann dafür ein gutes ist, und das dann auch genießen, mit mehr Achtsamkeit essen, dann brauchen wir kein fünftes Stück Schokolade. Wir brauchen vielleicht gar nicht mal ein zweites Stück. Wir genießen einfach das erste. Wir werden dann automatisch, ist ja für uns, für die Geldtasche ist es sogar besser, für unseren Körper vielleicht bei bestimmten Dingen auch, bei, keine Ahnung, was für süßen Keks und so Zeug. Wenn man eines isst, dann ist man nur eines und nicht 10, wo man dann dick wird davon und keine Ahnung. Ich meine, es ist halt diese Achtsamkeit, die wir gerne wieder lernen dürfen. Deswegen danke, danke, danke für eure Botschaft. Das ist mega schön. Ich teile es nur mit 100%.
Danke dir, Maggie, auch für deinen Einsatz. Echt, ich schätze mich wirklich glücklich, mit dir befreundet zu sein. Wow, du schenkst viel Inspiration, Maggie. Danke.
Danke euch zweien.
Danke.
Ich freue mich mega darauf, euch zu treffen und bei euch mal einen Geburtstag zu verbringen. Freue mich schon. Danke für das Teilen heute, gell?
Gerne.
Liebe Kinder, danke, dass ihr dabei wart heute. Baba.
Baba.